Herrschaften, diese Ausgabe der Big Show von Sportradar360.de wird euch präsentiert von Bet365 Sportwetten, eurem staatlich lizenzierten Wettanbieter. Achtung, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf buwei.de. Ja, mit der WM geht's weiter. Natürlich. Sportradio 360, Big Show 769, Teil 2. Ein langer, langer Teil mit Alexi Menüsch, mit Thomas Wagner und mit Toni Tomic, wo wir alle verbliebenen und einige schon ausgeschiedene Mannschaften durchgehen. Dann ein kurzer Cut und danach Axel Goldmann zu dem Trainer der Norweger. Bisschen zum Baseball und bisschen zur WM überhaupt. Es ist die Big Show 769 und was freue ich mich? Mit Toni Tomic haben wir letzte Woche gesprochen und Toni und ich sprechen ja jeden Tag, weil Toni so involviert in dieses Wimbledon-Turnier ist, dass er heute auf ein Finale Moskova gegen Muchova setzen würde. Guten Morgen, lieber Toni.
Guten Morgen. Ich habe gesagt, Muchova gegen Kostyuk. Kostyuk macht einen guten Eindruck, muss ich sagen. Überraschenderweise für mich.
Sehr, sehr gut.
Und sehr, ein Mann, hübsch, der sehr hübsch.
Ja, das ist natürlich extrem wichtig, auch im Halbfinale, keine Frage. Und ein Mann, der Wimbledon kennt wie seine Westentasche, ist der große Thomas Wagner wieder zurück in Deutschland. Grüß dich, Thomas.
Ja, schönen guten Tag und schön, dass ich jetzt an so einem Tag auch mit Toni spreche, denn Toni und ich hatten ja oft in den letzten Jahren die Gelegenheit, Wimbledon zusammen zu kommentieren. Ja. Toni auch ein exzellenter Kommentator im Tennis. Ich darf mich dort im Lausbubenzimmer Bandenboss nennen. Das sind großartige Erinnerungen, muss ich sagen.
Thomas, es passiert gerade Unglaubliches mit mir. Du weißt, Brasilien 1982 ist nach wie vor für mich der Goldstandard, aber ich habe, und jetzt kommt plötzlich Alexi Menüsch auch dazu. Alexi, ich mache jetzt in dem Moment, wo ich eine Confession Thomas Wagner gegenüber mache, also Brasilien 1982 ist für mich der Goldstandard, aber bei diesem Spiel Paraguay gegen Frankreich war ich so auf der Seite von Frankreich. Ich habe es körperlich gespürt und es ist ganz kurz davor, dass ich mich auf dieses französische Team noch mehr freue, heute Abend gegen Marokko und dann möglicherweise vor allen Dingen im Halbfinale gegen Spanien, weil ich einfach sehen möchte, was die machen. Kannst du das nachvollziehen?
Also den Vergleich zu Goldstandard 82 kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich weiß gerade gar nicht, auf welchen Wegen du wieder unterwegs bist. Schönen guten Morgen, Alexis. Also ich muss erst mal sagen, dass hier ein Meeting 6 Minuten zu spät angepfiffen wird, weil der französische Weltmeister, den ich übrigens schon vorher getippt habe, angeblich seine Technik nicht hinbekommt. Wahrscheinlich gab es irgendwie noch ein Croissant heute Morgen. Sei ihm gegönnt. Ich verstehe das nicht. Die Franzosen marschieren doch gerade durch. Anders als die Brasilianer 82, die übrigens gegen die Italiener damals dieses Spiel verdient verloren haben. Bei dir ist es ja immer noch so, dass du gerne alle Brasilianer von damals, außer Valdir Perez, der gar nicht so schlecht gehalten hat, heilig sprechen würdest. Also, die Franzosen imponieren mir insofern bislang in diesem Turnier, als dass sie ihre Genialität aufblitzen lassen, als dass sie eigentlich in keinem Spiel richtig gefährdet waren und als dass sie den ekligsten Gegner, nämlich Paraguay, einfach mit einem Lachen, wie Mbappé am Ende aus dem Weg geräumt haben. So spielten Weltmeister auch schwierige Gegner zu überwinden. Deshalb waren sie vorher mein Tipp und deshalb sind sie mein Tipp. Dass ich das aber jetzt mit Goldstandard Brasilien, einem tragischen Scheitern, in Verbindung bringen würde, das ist mir ein bisschen zu viel.
Naja, sie werden ja nicht scheitern. Guten Morgen, Alexi. Du musst dich noch entmuten und Du hast dein Mikrofon noch nicht eingeschaltet, aber auch das kriegen wir noch hin. Da ist er.
Jetzt.
So, jetzt. Servus. Guten Morgen, Alexi.
Für mich. Also du, Thomas hat noch vergessen, künftiger Weltmeister und amtierende Doppel Champions League Sieger.
Ja, genau. Okay, gut. Das werde ich dir natürlich auch noch nachreichen. Guten Morgen. Schön dich zu sehen in deinem kleinen bescheidenen Jaguar.
Alexi, Kylian Mbappé ist für mich jetzt schon der MVP und zwar deshalb auch, weil er gesagt hat danach, okay, wenn Paraguay schmutzig möchte, dann können wir auch schmutzig und das hat mir unfassbar imponiert, neben all dem, wie ruhig die geblieben sind bei diesen Provokationen, Also je mehr ich von Mbappé sehe, und bei Real Madrid hat er mir nicht gefallen, aber in dieser französischen Nationalmannschaft, ich finde das ganz fantastisch. Und das ist, glaube ich, auch der Spirit der Mannschaft, oder? Die provozieren uns, die Paraguayaner, aber das ist uns wurscht.
Ja, das ist auch vor allem das Verdienst von die schon der Nationaltrainer, der hat die gewandt vom Spiel, nochmal in der Halbzeit, dass man auf diese ja, Provokationen nicht reingehen darf, nicht reagieren darf, weil ansonsten könnte es sehr schnell rot geben für Frankreich. Olise war schon nah dran, er hat nur gelb gekriegt und am Ende hätte es ganz anders ausgehen können, wenn die Franzosen die Nerven verloren hätten. Was mich gewundert hat natürlich, dass bei Paraguay gar keiner die gelbe Karte gesehen hat. Das war schon, oder es ist immer noch nicht zu glauben. Fast eine Woche später. Natürlich hätten auch die Paraguayer zwei, drei rote Karten verdient gehabt nach all den Provokationen. Aber so haben wir ein paar Paraguayer kennengelernt, die wir vorher nicht kannten, die jetzt mit europäischen Bundesligisten, Ligue-1-Vereinen in Verbindung gebracht werden. Da sind wir sehr gespannt. Aber zurück zum Mbappé, der macht ja, einen guten Eindruck auf dem Platz, aber auch außerhalb. Er zeigt, warum er Kapitän ist. Er geht mit dieser Rolle super um. Und jetzt haben die endlich einen wahren Chef, der endlich mal auch sich in den Dienst der Mannschaft stellt, der auch sehr viel Verantwortung übernimmt. Und wenn es so weitergeht, dann sieht es gut aus für den 19.07.
Toni, und trotzdem heute Abend ein ganz, ganz schwieriger Gegner. Kann Marokko, und wie kann Marokko vor allen Dingen, Alexia hat, glaube ich, vor 4 Jahren gesagt, Frankreich 1 gegen Frankreich 2, wie kann Marokko die Franzosen heute Abend ärgern? Weil so, ich meine, so überragend war die letzte Runde. Ich meine, gegen die Niederlande, es war ein fantastisches Fußballspiel, aber natürlich kann Marokko da auch ausscheiden.
Um dir die Frage, die richtige Antwort auf diese Frage zu geben, muss ich natürlich sagen, dass ich nicht im Besitz einer Trainer-Pro-Lizenz bin, um die französischen Schwächen so dermaßen auszuloten, dass ich dir sagen kann, wenn
Obwohl
man.
du doch erfolgreicher Spielertrainer beim ATSV Zamdorf warst.
Ja, genau. Aber das waren ja auch mal Zeiten vor 20 Jahren. Ich habe neulich gesagt, die Marokkaner, die pinkeln Eiswürfel. Das ist für mich ehrlich gesagt eine Mannschaft, die völlig unbeeindruckt von irgendetwas und vor allem von einem Gegner den Anschein hat zu spielen. Anfangs relativ stabile in der Defensive, aber mittlerweile mit einigen Schwächen, was mich natürlich zum Schluss kommen lässt, dass in dem Fall vermutlich die französische Offensive etwas durchschlagskräftiger sein wird. Aber also für mich, das war eklatant, gerade im Spiel gegen Kanada, jedes Mal, als sie nach vorne gegangen sind, da war es so dermaßen gefährlich. Ich finde, dass die französische Defensive wirklich einen sehr guten Eindruck macht. Genauso wie die spanische. Ich fürchte, dass es auf dieses große Duell hinauslaufen wird, Spanien gegen Frankreich im Halbfinale. Ich glaube, dass die Marokkaner noch nicht vom Erfahrungswert so weit sind, dass sie die Franzosen knacken könnten. Da sind einfach zu viele Turniere in den französischen Beinen. Und das ist schon ein sehr großer Faktor, gerade in so einem Viertelfinale oder einem Halbfinale. Insofern, ja, ich sehe da wenig Ansatzpunkte, sagen wir mal so.
Thomas, es läuft ja viel darauf hinaus und ich möchte dieses Halbfinale bitte sehen. Ich möchte Frankreich gegen Spanien sehen. Ich weiß, ich bin
Hast du doch
verblendet, aber
sehen.
bitte.
Das hast du doch schon bei der Euro gesehen.
Ja, habe ich schon gesehen, aber trotzdem, das sind, ich meine, ich weiß, Spanien geht allen kolossal auf den Sack mit diesem Tiki-Taka oder vielen. Aber das Spiel gegen Portugal mag langweilig gewesen sein. Ich fand es trotzdem erstaunlich, nicht erstaunlich, ich fand es wieder mal bemerkenswert, wie beide Mannschaften, wo jeder weiß, wie seine Rolle ist. Und ich möchte das Frankreich gegen Spanien sehen. Jetzt ist aber nur noch eine afrikanische Mannschaft dabei, Thomas. Müssen die sich generell in den Arsch beißen? Senegal darf gegen Belgien niemals verlieren. Und muss sich auch Ägypten, trotz aller Kritik am Schiedsrichter, in den Arsch beißen, dass sie Argentinien nicht geschlagen haben. Weil wenn du in der 76. Minute noch mit 2 zu 0 führst, dann darf man dieses Spiel schon auch mal gewinnen.
Naja, du bist mit 10, du spielst schon gegen Spieler wie Messi, die halt auch eine massierte Abwehr auseinandernehmen können, würde ich nicht sagen. Ich fand, das war eine großartige Leistung der Ägypter. Ich finde, dass der afrikanische Fußball insgesamt nah dran ist. Ich sehe es wie Toni. Ich glaube nicht, dass Marokko heute eine Chance hat. Wobei das ja schon bemerkenswert ist. Sie waren letztes Mal im Halbfinale, dann Afrika-Cup-Finale. Für mich haben sie es nicht gewonnen, aber du weißt, was ich meine. Dann jetzt wieder im Viertelfinale. Das ist schon imponierend und konstant. Ich finde auch, sie haben, da bin ich auch bei Toni, sie haben zum Beispiel gegen Kanada, haben sie Kanada erstmal sich austoben lassen und haben dann das Spiel gewonnen. Also ich finde schon, dass sie auch eine taktische Reife durchlebt haben. Aber Frankreich ist einfach zu stark. Und Frankreich ist der Gegner, der ihnen auch am wenigsten liegt. Deshalb tippe ich heute ganz klar auf Frankreich. Senegal, ja, gegen Belgien, Katastrophe. Auf der anderen Seite haben sie in der Vorrunde auch gegen die beiden starken Gegner Frankreich und Norwegen verloren. Sind, glaube ich, als letzter, dritter oder wegen Torverhältnis, weil sie den Irak abgeschossen haben, sind sie weitergekommen. Also es fehlt nicht so viel, aber ich glaube schon, dass die Halbfinalteilnahme ein Meilenstein war und sehe die afrikanischen Top-Mannschaften immer in der Lage, in ein Halbfinale zu kommen. Ich würde übrigens, wenn wir bald auf 64 Mannschaften gehen bei der WM, das wird nicht mehr lange dauern, würde ich mal darüber nachdenken, warum die Asiaten eigentlich 9 Plätze haben. Das liegt ja allem nur die Schiebung bei der WM 2002 zugrunde, als die Südkoreaner mit dem größten Beschiss, den ich jemals bei einer WM gesehen habe, sowohl gegen die Italiener als auch gegen die Spanier. Die Spanier haben 3 reguläre Tore gemacht. Bei Italien wurde Totti vom Platz geflogen, obwohl es einen Elfmeter hätte geben müssen. Da sind 2 von 9 weitergekommen, die dann beide im 16. Finale ausgeschieden sind. Also Afrika ist neben den traditionellen Verbänden Europa und Südamerika der Verband, der am nächsten dran ist, würde ich sagen.
Dann dein Wort zum heutigen Abend. Alexi, Toni sagt, die Franzosen haben eine starke Abwehr. Ich bin vom Torwart absolut positiv überrascht, von wem ich negativ überrascht bin, weil er für die Bayern, finde ich, eine gute Saison gespielt hat, ist Upamecano. Also Upamecano gegen Paraguay, da ist mir jedes Mal, da sind mir die Schweißperlen über die Stirn gelaufen. Hat mich nicht überzeugt. Was passiert heute Abend, Alexi?
Haben wir nicht dasselbe Spiel gesehen? Ich fand Upamecano grauenhaft in der Vorrunde bei einem Spiel, ich glaube Norwegen, aber gegen Paraguay war er schon bärenstark und spielt eine Riesen-WM bisher. Maignan hat im ersten Spiel enttäuscht, war nicht schuldlos beim Gegentor. Aber seitdem hat er sich stabilisiert, aber beim Rauslaufen, beim Aufbauspiel ist er auch wieder auf der Höhe. Und wir hatten eher große Sorgen um die Außenverteidiger, Kunde rechts und Linie links. Bisher geht's, aber wenn es dann gegen Spanien oder Argentinien oder England geht, dann sind wir gespannt, weil das sind schon die 2 Schwachpunkte. Und
da lehnt er sich wieder aus dem Fenster. Der Alexi.
Haben wir den Eindruck mit Alexi während einer Saison, so wenn wir parliert haben über Frankreich, dass die Kritik an Deschamps und an seiner Spielweise so dermaßen groß war, dass er ihn lieber gestern als heute rausgefeuert hätte. Jetzt reitet er natürlich völlig verständlich die Erfolgswelle mit den Franzosen, vielleicht sogar bis zum Titel.
Was geändert? Nämlich Deschamps ist endlich aus seiner Haut rausgekommen und spielt mit 4 Stürmern, was er früher nie gemacht hat. Und er hält sich an diesen Plan und das spricht für ihn, für seinen Mut bei seinem allerletzten Turnier. Und deswegen habe ich meine Meinung leicht verändert, aber nur leicht. Aber für sie dann
ist es dann jetzt schwerer danach. Sonst hätte er nicht solche Erfolge gehabt.
Genau.
Alex, ich weiß, du musst los, aber lass noch ein Wort zu Didier Deschamps sagen. Ich habe gelesen, er überlegt, FIFA-Präsident werden zu wollen. Ist das eine komplette Ente oder was hörst du in dieser Hinsicht?
Also eine komplette Ente. Er will Trainer bleiben, auf Vereinsebene wieder. Sein Name ist auch kursiert worden bei den Italienern, aber er hat sich davon verabschiedet. Er wird schon womöglich in Spanien oder in Italien in einen Verein wieder trainieren, aber dass er wieder einsteigt oder als FIFA-Funktionär sein wird, nein. Das ist ausgeschlossen, auch wenn es für ihn eine gewisse Genugtuung wäre, weil Platini sein größter Feind ist und umgekehrt. Und was Platini geschafft hat, hätte auch Deschamps schaffen können. Aber wenn, dann eher französischer Verbandspräsident. Aber wie gesagt, also, dass er als Funktionär einsteigt, ist momentan zumindest auch mittelfristig nicht geplant. Er wird womöglich eine kleine Pause machen in Cap d'Ail zwischen Monaco und Nizza, wo er wohnt, und dann wieder einsteigen. Vielleicht schon im Laufe der Saison, wenn ein Trainerposten wieder vakant wird.
Alexi, vielen, vielen Dank. Danke, bis demnächst. Thomas, wir machen weiter mit Noch einer kurzen Frage, eine Idee. Ich halte die Schweizer, du weißt, ich bin, und ich weiß, du bist auch Österreich-Fan, aber ich halte die Schweizer viel, viel stärker als die Österreich, für viel, viel stärker als die österreichische Mannschaft. Mir fehlt aber komplett die Fantasie, wie sie gegen Argentinien gewinnen könnten. Hast du die Fantasie?
Übrigens nur noch eins, ich habe gerade mal nachgeguckt, auch Sepp Blatter ist vom Vorwurf der Korruption freigesprochen worden. Und ich würde trotzdem sagen, dass Sepp Blatter korrupt ist. Würde ich auch gerne in dieser großartigen Show sagen. Zum Zweiten, Schweiz gegen Argentinien, das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, dass die Argentinier bisher, ja, wie soll man das sagen? Der Weg war jetzt nicht brutal schwer, trotzdem haben sie schon Schwierigkeiten gehabt. Sowohl gegen die Kapverden als auch jetzt im Spiel gegen Ägypten. Sie haben natürlich trotzdem diese individuelle Klasse und sie haben auch sicherlich so ein bisschen das Gen eines Champions. Ich kann da vielleicht auf Toni verweisen. Toni und meine Wenigkeit, wir sind insgesamt fünfmal deutscher Medienmeister, damals im DSF
Ja.
geworden. Und das erinnert mich manchmal daran, Toni, weißt du noch? Wir waren vielleicht beim dritten Mal auch nicht mehr so hungrig wie beim ersten Mal, aber irgendwie kommst du dann trotzdem weiter.
Ja.
Ich sehe aber irgendwann, die Schweiz ist sehr diszipliniert. Ich glaube, dass es für die Argentinier noch einmal reicht und würde jetzt prognostizieren, dass es im Halbfinale zu Ende geht.
Toni, welche Rolle hat in dieser Mannschaft Michael Leopold gespielt? Das ist meine Frage, ja, als deutscher Medienmeister. Also ich weiß, dass Thomas Wagner hinten ausgeputzt hat. Das ist mir völlig klar. Toni, du hast den
Toni,
Mittelfeld.
genialer Zehner im
Ja,
Mittelfeld,
natürlich,
zusammen
natürlich,
mit
überhaupt
Armin
keine Frage.
Schnell und Wolle Schmidt.
Ja, aber was hat Leo gemacht? Außer natürlich best frisiert zu sein.
Leo war in Köln gar nicht dabei, aber bei diesem Spiel um die Europameisterschaft hat er das entscheidende Tor gemacht gegen die Italiener.
Ganz genau. Leo wäre sonst mit Roland Evers, dem Bo, sonst beim Turniermasseur gewesen, aber hat uns zum Medieneuropameister gegen Bergomé geschossen. Das bleibt für immer.
Es ist gut, weil Leo ohnehin jetzt gut für sein Selbstvertrauen, das er sonst ja nicht hat, glaube ich. Es war wahrscheinlich toll, mit ihm dann zu reden danach, ihn dann wieder runterzuholen irgendwie. Ganz, ganz schwierig. Die Franzosen, die Spanier, England gegen Norwegen. Vielleicht da noch eine Meinung, Toni. Ich habe es heute schon ein paar Mal angesprochen, aber ich sehe halt nicht, dass Norwegen. Das Spiel gegen Brasilien hätten sie, finde ich, hätte auch 2-0 für Brasilien stehen können, bevor Haaland sein erstes Tor schießt. Dann würden wir anders sprechen. Aber ich sehe nicht, wie Norwegen England besiegen können. Siehst du, könnte, siehst du das?
Ja, ich bin bei dir, ehrlich gesagt. Wenn Brasilien den Elfer reinmacht, dann wer weiß, wie das Spiel, in welche Bahnen das läuft. Am Ende ist es tatsächlich, also ich schätze Norwegen sicherlich, das ist eine Generation, die durchaus mittlerweile Fußball spielt und die auch zusammengewachsen ist, die sehr talentierte Spieler hat und am anderen Ende oder am letzten Ende logischerweise einen Torjäger hat, der liefert. Es ist ein interessantes Duell. Ich glaube, dass die Norweger gerade und ihre Euphorie alles abrufen werden. Ich glaube allerdings, dass es am Ende nicht reichen wird, weil mir der Auftritt der Engländer in Mexiko schon sehr, sehr gefallen hat. Also sich da durchzusetzen gegen 80.000 auf dieser Höhe, gegen 10 Mann, mit dieser Entschlossenheit, mit dieser Willenskraft, auch am Ende. Ich hatte es zwischenzeitlich auch ein bisschen dann hinterfragt, dann einen Dan Byrne zum Beispiel zu bringen, gerade hinten auf Fünferkette umzustellen, komplett auf Defensive. Aber auch dieser taktische Plan ist komplett aufgegangen. Ich halte Tuchel für einen guten Moderator. Insofern glaube ich, dass sich die individuelle Qualität der Engländer am Ende durchsetzen wird. Ich glaube so auch bei Thomas, dass die Engländer in einem eventuellen Halbfinale gegen Argentinien, was noch nicht so richtig klar ist, auch durchsetzen werden und bis ins Finale gehen werden. Und dann ist alles offen. Aber es ist ein tolles, interessantes Duell zweier europäischer Mannschaften. Also die einen sind so ein bisschen im Entstehen, im Kommen. Und die Engländer sind natürlich eine etablierte Kraft. Und gerade auch, wenn man vorne schaut, ein Duell der Torjäger, der Extraklasse. Insofern, ich freue mich total darauf.
Ich finde, es ist auch so ein Turnier, ich bin dabei Ton, ein Spiel der Gegensätze. Eigentlich, die Norweger, würde man ja sagen, so ein bisschen der junge, unverbrauchte Newcomer auf der Weltbühne. So spielen sie aber gar nicht. Die haben ja gegen Brasilien nicht richtig begeisternden Fußball gespielt, sondern das war ja teilweise auch taktisches Ballgeschiebe. Eigentlich waren die Brasilianer ja von der Minute 15 bis 45 deine Brasilianer die deutlich bessere Mannschaft. Und dann vorne den eiskalten Haaland. Und die Engländer im Gegensatz, die sonst ja für ihr tragisches Scheitern bekannt sind, gewinnen so ein Spiel. Für mich übrigens ein Epos, dieses Spiel in Mexico City. Ich habe mir den Wecker gestellt zur zweiten Halbzeit und muss ehrlich sagen, das ist eins der faszinierendsten WM-Spiele, das ich jemals gesehen habe. Ich glaube, wenn die Mexikaner das 3-3 gemacht hätten, dann hätte England 7-3 in der Verlängerung verloren. Die waren fix und alle auf der letzten Felge. Dann noch das Theater in der Nacht vor ihrem Hotel von den Mexikanern, die da Krawall gemacht haben. Der Schiedsrichter war jetzt auch zumindest in den entscheidenden Situationen ihnen nicht direkt gesinnt, diese unglaubliche Atmosphäre, so ein Spiel zu gewinnen. Ich glaube, das kann dir was bringen. Ich halte das Spiel für sehr ausgeglichen, würde aber auf England tippen.
Wobei ich muss eins dazu in diesem Spiel sagen, so einfallslos wie die Mexikaner geflankt haben, so schlecht wie die geflankt haben, das habe ich auch lange nicht mehr gesehen.
Aber trotzdem, Toni, du wirst mir verzeihen, dass ich jetzt nach Dietmar Jakobs und Karl-Heinz Förster einen dritten Lieblingsspieler habe. Dan Byrne, war das geil.
War für klar.
Und man muss auch dazu sagen, weil du gerade Tuchel gelobt hast, der wurde ja wirklich gefragt, weil ich habe auch gesagt, normal musst du Maguire mitnehmen, weil der hat bisher für England immer richtig gute Turniere gespielt. Und dann wurde er ja gefragt, warum nimmst du Dan Byrne mit? Und dann sagt der wirklich, es wird ein Spiel geben, da fliegen 20 Flanken rein. Es wird ein Spiel geben, da brauche ich einen, der alles wegrätscht. Und dann ist der genau in diesem Spiel drin und stellt in 15 Minuten plus 11 Minuten Nachspielzeit einen Rekord für geblockte Bälle auf. Das ist schon Wahnsinn, die Geschichte.
Ja, und der Schiedsrichter hat es angesprochen, Thomas. Manche Partien, wo ich mir gedacht habe, bitte lass einen Europäer pfeifen. Aber dann pfeift bei Ägypten gegen Argentinien pfeift ein Franzose, wo ich eigentlich denke, eigentlich ein guter Schiedsrichter. Auch ein paar shaky Entscheidungen dabei. Vielleicht
aber ganz trotzdem, kurz, Jens, aber shaky, sagst du, war eine ganz klare Fehlentscheidung dabei? Eher nicht. Ich finde eher, dass das Bittere für die Ägypter war, zum Beispiel vor ihrem zweiten Tor, das aberkannt wurde, dass ein Foulspiel an der Eckfahne 80 Meter weg, dass das dann noch nach den Regeln natürlich richtig entschieden wird. Ich finde, hinten bei der letzten Aktion, das von Salah ist mir zu wenig, aber du kannst in der Mitte über das Ziehen von McAllister, könntest du theoretisch nachdenken, ob das nicht ein Elfmeter für Ägypten war. Aber ich finde nicht, dass das eine schlechte Schiedsrichterleistung war.
Okay. Ein Wort noch vielleicht.
Dieser WM.
Toni, bitte. Entschuldigung.
Ein Wort noch zu den Schiedsrichtern bei dieser WM.
Sag bitte, hol du zum Wort aus oder sonst habe ich für Thomas noch ein anderes Wort.
Also, ich sag mal jetzt, weil wir jetzt beim Spiel Ägypten gegen Argentinien waren, ich schaue immer die beeinflussbaren Faktoren. Thomas und ich hatten es ja sowieso auch nach dem Spiel Portugal gegen Kroatien, wo ich der Meinung bin letztendlich, dass diese Mannschaften, die einfach auch die Möglichkeiten haben, dann eventuell ein zweites Tor, wie in dem Fall Kroatien zu machen, oder Ägypten auch ein drittes Tor, oder beim Stande von 2-2 einen Konter 3-2 besser auszufahren. Man muss immer bei sich selbst anfangen. Man kann zum Beispiel das Portugal-Gegentor auf gar keinen Fall so hinnehmen, wie es war. Also wie das Tor zustande kommt, das 2-1 von Ramos. Muss mir erstmal einer der beiden Abwehrspieler letztendlich erklären. Insofern gibt es immer beeinflussbare Faktoren, damit es natürlich die nicht beeinflussbaren Faktoren. Ich finde, insgesamt bin ich sehr, sehr enttäuscht von nicht nur von der Schiedsrichterleistung. Es gibt sicherlich durchaus auch sehr gute Schiedsrichterleistungen bei dieser WM, aber all in all bin ich schon enttäuscht von den Schiedsrichterleistungen und vor allem von dem gesamten Gebilde. Wir haben es ja, ich meine, das ist natürlich jetzt auch ein Thema, wo man ausholen könnte. Wir haben es ja immer irgendwie davon gehabt, dass der VAR gerechter werden sollte, dann war der VAR viel zu mächtig. Dann hat man irgendwann mal auch in der Bundesliga gesagt, wir müssen den Schiedsrichtern mehr Handlungsfreiheit geben. Also ich persönlich bin der Meinung, wenn ein Schiedsrichter gewisse Sachen, 50-50-Situationen im Spiel so einschätzt, wie er es gemacht hat, und dann vor den Monitor gerufen wird, wie es zigmal bei dieser WM der Fall war, und dann Entscheidungen revidiert hat, und auf der anderen Seite aber Entscheidungen, dass sich der VAR nicht eingemischt hat, wie zum Beispiel beim fälligen Elfmeter von Ghana, den sie hätten bekommen müssen gegen England, oder wie zum Beispiel bei der roten Karte die Messi hätte bekommen müssen, sich da nicht einschaltet. Das ist dann für mich keine stringente Linie und deswegen ist es für mich ehrlich gesagt eine absolute Farce, was bei der WM
abgeht. Aber wenn ich da nur eins noch sagen darf, Toni, du hast vollkommen recht. Messi hätte rot sehen müssen, da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Aber mit dieser Linie, das ist ja immer die Frage. Ich meine, es pfeifen ja immerhin noch bei den Spielen dann, keine Ahnung, 24 verschiedene Schiedsrichter und 24 verschiedene Pärchen auch mit dem VAR. Der eine entscheidet so, der andere so. Diese Linie wünschen wir uns alle, aber das, glaube ich, ist ein Wunsch, der einfach nie in Erfüllung gehen wird, weil der eine legt ein Spiel ein bisschen laxer aus als der andere und deshalb wirst du nie was Einheitliches finden. Wobei ich vollkommen bei dir bin, das Ding von Messi musst du dir angucken, das ist eine rote Karte. Fertig, aus. Punkt.
Ja. Aber weißt du, bei dem Spiel Portugal gegen Kroatien war der VAR Jared Gillett. Ne? Und wir wissen alle ganz genau, also diese Situation, die zum Elfmeter führt, klar, das ist für mich ein 50-50, die kannst du geben, die musst du nicht geben. Aber du weißt ja selbst auch, du hast ja auch hin und wieder Premier League kommentiert und ich kann dir jetzt aus dem Stegreif kann ich dir 10 Situationen anführen aus dieser Premier League-Saison, wo du pro Spiel bei solchen Situationen 2 bis 3 Elfmeter pfeifen kannst und musst am Ende, wenn du sie so auslegst, wie du sie ausgelegt hast, und bei Arsenal-Spielen sogar 5 oder 6.
Ja, versteh ich, was du meinst. Da ist natürlich, kommt der Punkt dazu, ich finde, der kroatische Abwehrspieler verhält sich nicht besonders geschickt. Ich finde, der Portugiese macht eine Menge daraus, weil ich glaube nicht, dass dieses angedeutete Klammern zu diesem Sturz führt. Aber klar ist natürlich auch, wenn man es sich anguckt auf dem Monitor, dann musst du dieses Ding mit Elfmeter sanktionieren, weil es dann zu deutlich aussieht. Das ist ja eh das Problem des VARs. Das habe ich auch nicht so gesehen, weil ich damals gesagt habe, naja, vielleicht macht der VAR das Ganze gerechter, macht er wahrscheinlich auch. Aber am Ende sind die Fehlentscheidungen, die trotz Fernseher bleiben, zu krass, wie sie eingreifen. Die Macht der Bilder, wenn ein Standbild wirkt, ja ganz anders als die Bewegung als Ganzes.
Ja, ja, nochmal. Klammern, aber also Klammern, wir gehen uns, also wir sind wahrscheinlich uns alle einig, dass im Strafraum geklammert wird, noch und nöcher.
Richtig.
Die Frage ist, ob es ein Ziehen oder ein Halten war. Das ist die Frage für mich.
Es wäre ja, wenn eher ein Halten, aber ich habe ja auch gerade gesagt, der Portugiese macht deutlich mehr daraus. Ja, so wie der fällt, muss der nicht fallen, wie der gehalten wird.
Ja.
Ja, gut. Ich meine, ich war bei dieser VAR-Schulung vor einem Jahr und das ist, wie Thomas sagt, je langsamer die Bilder sind, umso eher ist es ein Foul. Ja, ganz genau. Einfach. Ja.
Das ist wirklich so.
So, und jetzt kommt aber die Sache noch. Thomas, du warst bei der deutschen Nationalmannschaft über Wochen mit dabei in Winston-Salem. Und eben dann auch bei den Spielen, weißt sicherlich Dinge, hast Dinge gesehen, die du hier nicht sagen darfst oder für einen wichtigeren und besseren Podcast dir aufbehältst, aber...
Es gibt keinen wichtigeren und besseren Podcast als ja, Sportradio 360.
Deshalb habe ich jetzt eine kurze Pause gemacht, dass ich das höre. Aber mein Eindruck ist jetzt im Moment, putzen sich jetzt alle ein bisschen an Julian Nagelsmann ab, und schieben alles, was schiefgelaufen ist, auf Julian Nagelsmann?
Schwierige Frage, da könnte man einen Sonderpodcast drauf machen. Ich finde es gut, dass der DFB relativ schnell reagiert hat insgesamt. Das hätte man ihm ja gar nicht zugetraut. Denn eins ist klar, Julian Nagelsmann hat genug eigene Fehler gemacht und seinen großen Anteil an diesem WM-Desaster. Das ist ganz klar. Ich finde auch nicht, dass Rudi Völler sich jetzt an ihm abarbeitet. Er sagt bei jeder Gelegenheit, er wollte ihm nicht in die Aufstellung reinsprechen. Er hält ihn für einen Top-Trainer. Und er sagt aber auch, und das musst du ja auch, weil sonst kannst du ja als Völler auch direkt einpacken, natürlich waren diese Bilder, vielleicht der auf dem Fahrrad mit seiner Frau, nicht besonders glücklich. Das sind aber auch Dinge, die spielen gar keine Rolle, wenn die Deutschen besser gespielt hätten. Das muss man auch sagen. Ich glaube insgesamt, dass der DFB wieder mal, und das war für mich von Anfang an, also wir von den Medien hatten super Bedingungen. Das war wunderbar auf dieser Universität, sowohl vom DFB als auch von den Gastgebern, total nette Leute. Also ich habe mich wahnsinnig wohl gefühlt. Aber immer zu glauben, dass es die richtige Entscheidung ist, sich im letzten Fitzel eines Landes zu vergraben, wie in Katar, als sie sich oben im Zulal im Wüstensand fast vergraben haben, hier Winston-Salem, da war halt wirklich nichts. Da war einfach gar nichts. Und ich weiß nicht, du kannst natürlich sagen, naja, wenn du Weltmeister werden willst, da kannst du dich auch mal 6 Wochen auf was konzentrieren. Aber was machen diese jungen Leute da, die vielleicht keine Familie haben oder sowas, in einem so gottverlassenen Nest, wo sie noch nicht mal auf einen Kaffee wie in Chicago gehen können? Da haben sie sich sehr wohl gefühlt. Und auf der anderen Seite, der DFB hat ja gejubelt, als du Gruppenkopf E wurdest, als wenn die Weltmeister geworden wären. Ja, kurze Flugzeiten, Hitze adaptieren. Am Ende haben wir in Houston in der Halle gespielt bei 22 Grad, in Toronto war Wind und 25, in New York waren es 31 und keine Schwüle, außer in Boston, da hätte man die Adaption vielleicht gebrauchen können, da bist du nach einer sang- und klanglosen Leistung ausgeschieden. Also, zusammenfassend deine Frage, Julian Nagelsmann hat als Bundestrainer gut begonnen, hat irgendwie vor einem Jahr bei der Nations League seinen Pfad völlig verloren, ist total schlecht beraten, beim DFB Tabula Rasa, einerseits ja, ich würde auch mal über die Person des Präsidenten nachdenken, muss ich ganz ehrlich sagen, Bernd Neuendorf überzeugt mich überhaupt nicht, aber wenn Jürgen Klopp selber Rudi Völler anruft und sagt, hey, du kannst mich sicherlich in Verbandsfragen unterstützen, dann macht das für mich schon Sinn. Und wir müssen endlich mal aufräumen. Wir haben 3 katastrophale Weltmeisterschaften am Stück gespielt. Wir sind so weit weg von der Weltspitze. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann sich auch keiner von der Kritik ausnehmen.
Aber kann Jürgen Klopp, Toni, in Liverpool hat er Zeit gehabt, er hat Zeit gebraucht. Und in Liverpool hat er natürlich auch unfassbare Spieler gehabt mit meinem Mosala, der in Topform war, mit Firmino. Ich muss ja nicht alle aufzählen, aber das war einfach eine unglaubliche Mannschaft, die er gehabt hat. In Dortmund hat er auch Zeit gebraucht. Die Zeit hat er nicht als Nationaltrainer und ich weiß nicht, ob er die Spieler hat.
Nö, ich glaube, er hat mir es, glaube ich, nicht davon auch bei der letzten Folge. Natürlich ist es auch ein Trainer, der erstmal seine Zeit braucht und du hast natürlich auch bei der Nationalmannschaft nicht die Möglichkeit, dann irgendwie einzukaufen. Das heißt, du musst also mit dem Spielermaterial arbeiten, das du hast. Ich finde, dass Deutschland durchaus auf einigen Positionen sehr interessantes Spielermaterial hat oder beziehungsweise Spieler. Auf der anderen Seite geht Deutschland auch auf gewissen Positionen dann auch so ein paar Spezialisten ab, also sprich Mittelstürmerpositionen, Außenverteidigerpositionen, also jetzt nicht unbedingt auf Weltklasse-Niveau, vielleicht sogar auch den Flügel. Mal schauen, was jetzt mit Karl passiert, ob der sich dazu entwickeln kann. Aber es ist auf alle Fälle so, dass Jürgen Klopp Menschen mitreißen kann, ein Team mitreißen kann und auch ein Team bilden kann. Und das ist, glaube ich, erstmal in erster Linie ein großer Faktor. Und dann kannst du natürlich über deine Mechanismen, über deine Automatismen, die du als Trainer, über deine Philosophie letztendlich durchaus Sachen einstudieren. Und am Ende kommt es eh immer darauf an, ob die Mannschaft letztendlich ein Team ist oder ob die spielerische individuelle Qualität entscheidet. Und am Ende bin ich immer derjenige, der sagt, dass ein Team dann auch einen Erfolg bringt und dass ein Team dann auch logischerweise auch eine individuelle Qualität ausspuckt, weil du sie mal brauchst in gewissen Situationen im Spiel, aber du kannst nur als Team funktionieren. Das Gefühl hatte ich jetzt nicht unbedingt, dass Julian Nagelsmann ein Team geformt hat.
Das ist vollkommen richtig von Toni. Und es ist ja schon erschreckend, wenn du gegen die Elfenbeinküste, wo du auch eine Stunde die schlechtere Mannschaft warst, wenn du das Spiel drehst und von dieser Energie gar nichts mitnimmst und gegen Ecuador schon schlecht bist und gegen Paraguay noch schlechter bist und auch mit den Spezialisten kein Rechtsverteidiger. Wer hat eigentlich diese Hybridrolle von Kimmich erfunden? Weil Kimmich selber unheimlich wichtig auch noch mit ins Spiel eingreifen möchte. Rennt er dauernd in die Mitte, das schockt überhaupt keinen mehr. Der wurde überlaufen von Ecuador und von der Elfenbeinküste mit Tempo. Wir haben keinen Mittelstürmer. Wir hatten am Ende des Tages diese unsäglichen Diskussionen im Vorfeld eines Turniers, alleine mit der Torhüterposition. Da muss man wirklich sagen, hat Julian Nagelsmann, glaube ich, die Wucht des Amts auch ein bisschen unterschätzt. Er hat einfach nicht gut kommuniziert. Und ich frage mich heute noch, wer ihm nicht davon abgeraten hat, ins Sportstudio zu gehen bei diesem Auftritt. Und dann das war
totales Desaster.
Totales Desaster. Und dann muss man auch ganz klar am Ende sagen, einen Spieler wie Woltemade komplett abzubauen, um ihm dann nachher 7 Minuten gegen Paraguay zu geben, plus einen verschossenen Elfmeter, das ist halt auch nicht, wie man mit einem Spieler am besten umgehen sollte. Und dass in der Mannschaft auch gar keine alten Tugenden, deutsche Tugenden mehr sind. Und ich meine, wir sind eigentlich der WM-Teilnehmer. Wir waren 13 Mal im WM-Halbfinale. Das muss man sich mal vorstellen. Ist das Leon Goretzka, für den eine Führungsrolle ausgedeutet war, verstehe ich persönlich sowieso nicht. Aber wenn schon, sich nicht traut, den sechsten Elfmeter zu schießen, Elfmeterschießen, hätte er früher gesagt, okay, die Paraguayos haben jetzt 3 Matchbälle vergeben, den einen vorbeigeschossen, den anderen hat Neuer gehalten, Amiri hat verwandelt. Das machen wir normalerweise im Schlaf. Also wir sind ja so weit weg von allen Kerntugenden, die wir mal hatten. Da bin ich bei dir, dass Jürgen Klopp das auch nicht mit Hand auflegen ändern kann, weil wir gar nicht den Fundus an Spielern haben, weil wir uns auch immer in die Tasche lügen, wie stark die Bundesliga wäre. Aber was Klopp sicher schaffen kann, der wird eine Mannschaft hinstellen, und das würde er auch schaffen in so 3 Wochen Lehrgängen oder in 2 Wochen, die ähnlich marschiert wie die USA zum Beispiel in der Vorrunde und auch ihrem 16. Finale, wo du als Zuschauer sagst, okay, die sind wahrscheinlich nicht die beste Mannschaft, aber die zerreißen sich in jedem einzelnen Spiel. Und das wird er, glaube ich, hinkriegen.
Ich muss mal ganz kurz...
Sag, Toni, ja, bitte.
Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wenn Dennis Undaf gegen die Elfenbeinküste in der Nachspielzeit dieses Tor nicht macht, ist Deutschland Dritter.
Mhm, genau.
Und du musst dir mal vorstellen, dass gegen die Elf, das war, also ausgenommen Curaçao, das Spiel zähle ich nicht, also von 3 Spielen, auf die es ankam, hat Deutschland eigentlich nur 45 Minuten gegen die Elfenbeinküste ordentlichen Fußball gespielt. Ansehnlichen, annehmbaren Fußball gespielt.
Ja, alles definitiv. Und man muss ja auch ganz klar sagen, du hattest ja auch selbst gegen Paraguay, die, ich finde, in dem Spiel übrigens mit reduzierten Mitteln trotzdem eine gute Leistung geboten haben. Die hatten einen super Torwart, die haben sich hinten reingeworfen in alles. Gegen Frankreich haben sie es dann übertrieben. Wir hatten ja jetzt auch nicht eine Masse an Torchancen, dass du sagst, boah, wir sind alleine an dem Torhüter gescheitert oder sowas. Ja. Es war einfach in allen Bereichen, muss man sagen, zu wenig. Es war auch zu wenig von den Spielern, die wir ausgedeutet haben, Weltklasse und Unterschiedsspieler zu sein. Wird's auf der linken Position nach einer schwierigen Saison in Liverpool auch ein Stück weit verschenkt. Musiala, leider seit seiner Verletzung nicht mehr der alte Musiala. Havertz ist zwar immer noch jemand, der eine Torgefahr ausstrahlt, das macht er ja auch bei Arsenal, das ist ja kein Spieler, der über 90 Minuten jetzt permanent dir positiv auffällt, aber diese 3 Spieler waren nicht auf dem Niveau, was du brauchst, um eventuell mit Frankreich oder sowas mitzuhalten. Und dann auch Curaçao, dieses Hochloben von Brown. Wir haben wieder einen Weltklasse-Linksverteidiger. Also Curaçao war völlig naiv in dem Spiel gegen uns. Und auch dann Meča und Pavlović. Meča gut angefangen, stark nachgelassen. Pavlović durchs ganze Turnier kein Faktor gewesen, wo wir dann auch immer sagen, ja, das ist ein internationaler Klassespieler. Aber ich habe das auch schon bei einer anderen Gelegenheit gesagt, bei den Bayern würde er halt getragen von Olise, Kane und Diaz. Das sind Weltklasse-Spieler.
Klar.
Und wir haben kaum noch Auswahl an Weltklasse-Spielern. Das ist die traurige Wahrheit.
Gut. Jürgen Klopp hat noch ein bisschen Zeit. Wir nehmen uns die Zeit auch. Für heute bedanke ich mich ganz, ganz herzlich.
Darf ich noch 2 Fragen an meine geschätzten Protagonisten hier stellen?
Bitte.
Erste Frage an Jens Huber.
Bitte.
Wie viele Sorgen... Oder wie viel bringt dich Felix Austria um den Schlaf, wenn du an die kommenden Turniere denkst?
Ich finde, dass Österreich in der Bewertung viel zu gut weggekommen ist. Wir haben kein einziges gutes Spiel gezeigt, auch das gegen Jordanien nicht. Dass wir gegen Spanien nicht gewinnen können, es ist klar. Dass wir nicht mal einen Torschuss hatten, auch das habe ich irgendwo gesehen gegen Argentinien. Die sind halt auch besser als wir. Also mir machen lustigerweise die einzigen beiden, die mir Hoffnung machen, sind die neu dazugekommen sind, nämlich Paul Warner und der Chukwuemeke, weil der ist wenigstens schnell. Und wenn Baumgartner wieder zurückkommt, meinetwegen, aber wir haben überhaupt keinen Stürmer. Kalajdzic, wenn er mal gesund bleibt, vielleicht, ja. Es sind nur Baustellen in diesem Team und nur mit Rennen, und das österreichische Team war nicht fit genug. Wenn du sagst, die Amerikaner sind marschiert, die Österreicher sind überhaupt nicht marschiert. Da war kein Tempo drin, mit Ausnahme dieses einen Tors gegen Algerien, das 2-1, wo Leimer geht und dann reinpasst und Sabitzer das Tor macht, wunderbar. Aber ansonsten, es waren 4 nicht gute Spiele und in Österreich so, ja toll, Vorrunde überstanden. Ja, nicht good enough, war nicht happy. Und unglaublich aber war, irgendjemand hat da mitgehört, hat gesagt, nee, dieser Rant, der ist nicht akzeptabel, und hat meinen Router in dieser Sekunde abgedreht, unfassbare Szenen. Ich habe Thomas und Toni danach geschrieben, habe mich natürlich bedankt bei den beiden, und jetzt machen wir eine kurze Pause in der Big Show 769, aber I stand by every word I said.
Greetings. Grüß Sie, ich bin die Lisa Hauser und ihr hört heute Sportradio 360.
169 und wir schalten nach Köln zu Axel Goldmann. Ich freue mich sehr. Axel, viele Themen, die sich auftun. Die nordische Kombination ist nicht mehr olympisch. Ich weiß, das trifft dich persönlich. Dazu kommen wir vielleicht später. Aber ich habe gesehen, dass der aktuelle Trainer der Norweger auch beim 1. FC Köln mal für eine kurze Zeit aktiv war. Warum hat das nicht funktioniert beim 1. FC Köln mit Ståle Solbakken?
Weil Ståle Solbakken anscheinend erst 2026 gelernt hat, dass man Spieler auswechseln darf. Es trifft mich persönlich, dass er auf einmal merkt, ach guck mal, ich kann in der Halbzeit Spieler wechseln oder ich kann sogar in der 60. Minute Spieler wechseln. Das wusste er leider bei uns nicht und deswegen hat das nicht so sonderlich funktioniert. Ståle Solbakken hat einen sehr phlegmatischen Eindruck hinterlassen bei uns, sagen wir es mal so.
Welcher der Coaches der vergangenen Jahre beim 1. FC Köln war Peter Stöger der letzte Coach beim 1. FC Köln, wo du sagst, das hat gepasst? Ja, also bei welchem Coach hat es gepasst?
Ja, es ist so. Es ist so, ich vermisse Peter Stöger immer noch. Ich möchte jeden Tag mit Peter Stöger in irgendeiner Lokalität sitzen. Jeden Tag. Und wenn Herbert Prohaska noch dazukommt, ist auch alles gut.
Das ist für mich auch was Faszinierendes. Ich weiß nicht, ob du damit schon aufgehört hast, aber du schaust doch recht viel WM im ORF, oder?
Ja, das hat den einfachen Grund, dass ich kein Magenta habe und dass ich mich einfach weigere, der Telekom Geld zu bezahlen. Und deswegen muss ich halt ab und an auf den ORF umsteigen oder habe bis dahin auf den ORF umgestiegen. Und ich liebe es, wenn die da sitzen und völlig sinnlose Kacke reden eine Stunde. Finde ich super. Prohaska, Stöger, Andi Herzog, ein Panel, das ich verehre.
Also das wäre meine Frage gewesen, weil mein Eindruck ist, Herbert Prohaska ist nach, jeder, der Herbert Prohaska kennt, sagt, er ist der netteste Mensch auf der Welt, aber
das glaube ich.
Analysen,
ja, das glaube ich aber, auch.
Ja, aber weißt du, die Analysen von Herbert Prohaska, das ist ja gar nichts. Ja, das ist wirklich, ja. Also, sorry, das tut mir leid, das ist gar nichts.
Aber Jens, wir haben Bastian Schweinsteiger, der im letzten Achtelfinale Schweiz gegen Kolumbien nach 105 Minuten zu der Überzeugung kommt, das Spiel ist jetzt offen, wo es 0-0 steht. Also das nimmt sich dann nicht sonderlich viel und dann höre ich lieber Herbert Prohaska und stelle mir vor, dass gleich Wolfgang Ambros kommt und ein Lied singt mit ihm in der Kinetten, in der ich schlof.
Oh, die Kinetten. Hast du, wo ist dieses Lied aufgepoppt wieder plötzlich? Ich weiß nicht, hast du es gesehen? Das war eine Sky-Serie mit Nikolas Ovtcharek,
Genau, das war bei Der Pass.
Genau.
Bei dieser Krimiserie, Der Pass.
Mhm. Genau, und Ovtcharek kannte das Lied davor gar nicht so richtig und hat es dann zelebriert. Hast du Spaß an dieser WM, Axel? Und ich habe so irgendwo den Eindruck, dass du fast gleich Spaß an den Franzosen hast wie ich.
Ja, es ist halt ambivalent, ne? Ich glaube, die WM ist für mich so ein Rollercoaster. Du startest in die WM und hast keine wirklichen Erwartungen, dass es dir Spaß macht, weil die ganze politische Situation in den USA und dann denkst du dir halt, kann mir sowas Spaß machen? Und dann wird die Vorrunde gespielt und du siehst, ja, es kann durchaus Spaß machen, weil zum einen waren tatsächlich Ergebnisse dabei, die ja vorher niemand auf dem Schirm hatte. Es werden Bilder reingespült aus den USA, wo du dir halt vor Augen halten musst, ey, vielleicht ist dieses ganze laute Social Media gar nicht repräsentativ für das, was da passiert, sondern vielleicht sind die Leute halt zu 90% trotzdem halt einfach normale Leute, die sich freuen, dass da gute Sachen passieren. Du siehst die Bilder der Schotten aus Boston, du siehst die Holländer, du siehst die Engländer, und wirst dann als Fußballfan so langsam da reingezogen und realisierst dann, ey, es ist immer noch eine Weltmeisterschaft, es ist immer noch das Größte, was es in diesem Sport gibt. Und dann fängst du, oder dann bist du invested auf einmal. Dann kommt diese Geschichte mit Balogun und Trump und der FIFA und du wirst dann wieder erinnert, das ist schon alles korrupt, was da passiert. Und die FIFA ist kein Verband, mit dem man sich eigentlich gemein machen möchte. Und in den USA passiert auch eine ganze Menge Mist. Und trotzdem glaube ich, dass der Fußball, der reine Fußball und dass dieser Wettbewerb schon so eine Art Redemption war, zu sagen, wenn wir es mit normalen Leuten zu tun haben und wenn wir Social Media und alles, was laut ist und alle Influencer und alle Magergeschichten mal ausblenden, dann sind wir da trotzdem bei einem Weltereignis dabei, das mich dann schon gefangen nimmt. Und als ich kann dir ein gutes Beispiel geben. Ich stand so kurz davor, richtig viel Geld auszugeben und spontan nach Mexiko zu fliegen, um Mexiko gegen England zu gucken. Letztlich hat dann die Vernunft gesiegt, weil es wären wahrscheinlich für 48 Stunden irgendwie 10.000 Euro gewesen oder so mit Karte und allem drum und dran. Aber Jens, was hätte ich dafür gegeben, dieses Achtelfinale im Azteca zwischen Mexiko und England zu sehen? Alles ausgeblendet. Ich hätte sehr, 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 sehr viel dafür gegeben. Ich wollte nur meine Ehe nicht aufs Spiel setzen, weißt du? Das war dann vielleicht das eine Jota zu viel, wo ich gesagt habe, okay, dann bleibe ich halt zu Hause. Aber ich hätte dafür sehr, sehr viel gegeben und in einem anderen Leben hätte ich es auch gemacht, weil es, wann kriegt man sowas nochmal zu sehen? Ich glaube, wir kriegen das nicht mehr zu sehen. Und dann in einem Aztekenstadion, das eh auf meiner Bucketlist Stadien steht, und dann ein Spiel gegen England, 40 Jahre nach der Hand Gottes, die kommen zurück, 86.000 Zuschauer, ich krieg original Gänsehaut. Und dann ist das auch noch so ein Spiel.
Ja,
ach
genau,
du
genau.
Liebe Güte. Dann ist das auch noch eins der besten Fußballspiele bei dieser Weltmeisterschaft. Ich hätte wirklich, das hat mir in der Seele wehgetan. Und ich habe mit Freunden dann geschrieben und wir haben gesagt, das darf uns nie wieder passieren, dass wir bei sowas nicht dabei sind. Ja. Ne, weil das ist ein Ereignis, das kriegst du nicht nochmal. Da bin ich mir relativ sicher. Also wir beide werden es nicht nochmal sehen. In Mexiko ein WM-Ausscheidungsspiel, ein WM-Playoffs-Spiel im Aztekenstadion. Mexiko als Heimmannschaft gegen England. Ja, ist vorbei.
Nee, kriegen wir nicht mehr hin. Du kannst natürlich überlegen, nächste Europameisterschaft Großbritannien. Da vielleicht ein ikonisches Stadion, aber diese Kombination. Oder die nächste Fußball-WM. Eröffnungsspiel meinetwegen in Uruguay im El Monumental. Mm,
genau.
Da vielleicht, aber das ist eben kein Ausscheidungsspiel, wie du sagst. Und ich glaube, das ist, da ging es um was und das war ein geiles Spiel. Das sind zwei Dinge, die Wahnsinn sind.
Ja.
Aber ich darf dich daran erinnern.
Also insgesamt kann ich, insgesamt kann ich schon sagen,
dass hast du viel Geld ausgegeben, ja, um zu Oasis zu gehen.
Ja, aber das war schon eine Magnitude weniger. Ne? Okay, also das war schon viel Geld, das ist richtig. Aber es war halt kein Kleinwagen.
Gut. Okay, die Amerikaner haben möglicherweise, also der normale Amerikaner, den du auch ansprichst, der vielleicht sportinteressiert war und ist, hat vielleicht den Fußball ein bisschen mehr für sich entdeckt. Vielleicht hat die MLS jetzt mehr Zuschauer, vielleicht erhöhen sich die Abonnementzahlen für wer auch immer die Premier League überträgt. Aber Bread and Butter ist natürlich, dass ungefähr am 2. Juli-Wochenende immer das sogenannte All-Star-Game stattfindet. Also am Dienstag findet das statt, aber es ist das All-Star-Break. Erkennst du immer noch im Jahr 2026 irgendetwas Faszinierendes darin? Also als ich mit dem Baseball mich zu interessieren begonnen habe, da gab es mindestens ein faszinierendes Element und das hat sich mittlerweile komplett erledigt. Aber wie ist es für dich? Hat dieses Spiel, dieses All-Star-Game, das jetzt dann in Philadelphia am kommenden Dienstag stattfinden wird, hat das für dich irgendwie Relevanz? Vielleicht gar nicht, aber wenigstens ein kleines bisschen Faszination?
Nein.
Gar nicht.
Nee, null. Also du sprichst ja wahrscheinlich früher war es ja so, dass der Sieger den World Series Host gestellt hat. Ne? Es spielt die American League gegen die National League und früher war es ja so, dass der Sieger aus dem All-Star Game dann Heimrecht hatte in der World Series. Wenn dann die American League gegen die National League in der World Series gespielt hat, dann hat sich halt entschieden, wer die vier Spiele hat, anstatt die drei Spiele zu Hause. Das ist weggefallen. Es hatte vorher schon keine wirkliche Relevanz für mich. Vorher hat man sich das halt ja vielleicht mal so angeguckt aus Interesse. Heute werde es nicht schauen. Also vielleicht werden irgendwann über MLB TV irgendwelche Highlights reingespült oder so. Aber ich werde nicht aufbleiben. Und ich glaube, dass dieses Jahr noch mal viel, viel schrecklicher wird als in den Jahren davor, weil es halt 250 Jahre USA ist, weil alles im Zeichen des Vollpatriotismus stehen wird. Und dann in Philadelphia, das war ja auch eine politische Entscheidung, bei 200 Jahre USA 1976 war es auch in Philadelphia und dann hat man sich entschieden, bei 250 Jahren machen wir es wieder. Dann haben wir Liberty Bell, dann haben wir diese ganze Geschichte in Philadelphia und es wird ein patriotisches, fügen Sie hier eine sexuell kontentierte Metapher ihres Willens ein. Es wird furchtbar. Und sportlich hat es eh überhaupt keinen Wert. Von daher, es ist halt ein Feiertag. Ne? Es ist halt einfach eine Disneyland-Veranstaltung, die in den USA dazugehört. Das ist einfach so, weil es halt Teil der Sport-DNA ist. Das weiß man, wenn man sich für US-Sport interessiert, dass das so ist. Da gibt's auch keinen Grund, jetzt irgendwie sich zu beschweren oder zu sagen, wie doof seid ihr denn? Ja, guck's halt nicht. Ist nicht schlimm. Stört die nicht, wenn du es nicht guckst und du musst dich nicht aufregen. Aber für mich hat's keinerlei Wert. Von daher ist es für mich tatsächlich, ist dieser All-Star-Break halt einfach eine Pause, die im Baseball besteht, um mal 3-4 Tage durchzuatmen. Das ist alles.
Die gönne ich den Spielern auch, weil man muss sich das schon vorstellen, die sind ja im Grunde genommen mit Springtraining 7 Monate, manche sogar 8 Monate, komplett ohne Pause. Das Faszinierende, als ich vor vielen, vielen hundert Jahren begonnen habe, mich für Baseball zu interessieren, war dieses All-Star Break. Du hast das erste Mal gesehen, in dieser Saison National League Spieler gegen American League Spieler. Und durch das Interleague Play, das natürlich toll ist, irgendwo das ist auch verloren gegangen, ja? Weil jetzt hast du halt Yankees gegen Mets und du hast Dodgers gegen Angels und was weiß ich. Also die Teams spielen ja jetzt so gegeneinander, aber da damals hattest du Barry Bonds in der National League gegen meinetwegen Roger Clemens aus der American League und die hätten sich nur maximal in der World Series getroffen. Das hat für mich damals den Charme ausgemacht. Also das ist
ja, verstehe ich, auch aber das ist ja hinfällig. Ja, genau, das ist ja hinfällig durch Interleague und von daher ist es für mich dann auch kein Argument mehr.
Ja, ja. Axel, wir haben große und technische Schwierigkeiten zu überwinden heute. Das liegt nur an mir, weil mein Router sich ausgeschaltet hat, einfach mal so. Aber ich möchte dann doch noch kurz auf deine Gefühlslage dich darauf ansprechen. Die nordische Kombination ist nicht mehr olympisch. Was macht das mit dir, Axel?
Es zeigt, dass das internationale olympische Komitee unter Katie Coventry keinerlei Fingerspitzengefühl für Sport hat, sondern es rein um Sportpolitik und rein um Geldmaximierung geht. Wir haben so viele neue Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen, also neue in Anführungsstrichen, bei den Winter-Olympischen Spielen, diese ganzen Snowboard-Geschichten, die sie von den X-Games weggeholt haben, die jetzt auf einmal olympisch sind. Wir haben irgendwelche merkwürdigen Skibergsteigen-Veranstaltungen, wo ich sage, ja, das ist ein schöner Freizeitausgleich vielleicht, aber das ist doch keine olympische Sportart, jedenfalls in meinem Verständnis. Und dann streichst du eine traditionelle Wintersportart wie die nordische Kombination nach 100 Jahren aus dem olympischen Programm. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich nordische Kombination gucke. Nichts könnte mir egaler sein als nordische Kombination. Es ist ja nicht so, dass ich da jetzt sage, ach du liebe Güte, ich habe da eine persönliche Agenda. Aber es ist halt ein Wettbewerb, der traditionell zu den Olympischen Spielen gehört und der halt eigentlich, wenn man ehrlich ist, genau einmal alle 4 Jahre aufploppt. Und zwar bei den Olympischen Spielen. Niemand guckt nordische Kombination morgens um 9 Uhr im ZDF. So, außer dir vielleicht, aber also ich nicht. Und ich finde es eine falsche Entscheidung. Das ist ähnlich wie diese Diskussion bei den Sommerspielen, wo gesagt worden ist, Ringen müsste rausgenommen werden. Ich meine, wie kann man denn Ringen, die älteste Sportart bei den Olympischen Sommerspielen, die halt schon in der Antike Teil des Kernprogramms war, wie kann man da ernsthaft drüber diskutieren? Verstehe ich nicht. Und jetzt so einen Wettbewerb rauszunehmen, um zu sagen, es ist aus der Zeit gefallen. Es geht halt um Geld. Und sie sehen halt, das ist halt kein populärer Sport und es ist halt wahrscheinlich keine Einschaltquote. Vielleicht hat Fissmann auch keine Lust mehr, da Geld zu geben und hat gesagt, das muss jetzt weg, keine Ahnung. Aber es ist halt keine Entscheidung für mich im Sinne des Sports. Ich hoffe, das war jetzt, ja. Ich hoffe, du hattest jetzt nicht mit Zynismus und Ironie gerechnet.
Nee, ich finde das sehr gut eingeordnet von dir. Ich sage, die nordische Kombination hat niemandem wehgetan. Es ist irgendwo eine natürliche Verbindung, ja, Skisprung und Lang, das sind zwei Kerndisziplinen des Nordischen und diese Kombination daraus. Klar, es haben nur 3-4 Nationen reelle Medaillenchancen gehabt. Es ist schade, es ist unnötig, das zu streichen. Ich sag mal so, ja, weil who cares, ob jetzt da diese Wettbewerbe sind. Vielleicht hätte man das Programm der nordischen Kombination ein bisschen streichen können, aber komm. Ja. Also, ja. Axel, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Wie immer eine Freude.
Sehr gerne.
Das nächste Mal, wenn wir uns hören, dann ausführlicher noch zum Baseball natürlich, dann wieder. Und zum neuen Fußballweltmeister Marokko. Nein, das wird nicht passieren.
Schauen wir mal. Ich freue mich sehr auf heute Abend.
Auf das Gutes Spiel. Schlusswort, Axel.
Frankreich gegen Marokko.
Danke.
Ja.
Danke, danke. Die heutige Ausgabe der Big Show von Sportradar 360 wurde euch präsentiert von bet365 Sportwetten, eurem staatlich lizenzierten Wettanbieter. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf buwei.de.